Guten Morgen. Wir machen heute weiter in der Predigtreihe im Johannesevangelium. Und da ist heute der Abschnitt aus Johannes 4 von Vers 31 bis 42 der Predigttext. Bevor ich den vorlese, will ich aber noch mal ganz kurz beten. Ihr dürft gerne sitzen bleiben. Herr Jesus, ich möchte dich noch mal darum bitten, dass du uns jetzt hilfst, wenn wir dein Wort lesen und davon hören, ja, dass du uns hilfst, es zu verstehen, dass du uns hilfst, dass es nicht nur irgendwelche leeren Worte sind, sondern wirklich was ist, was in unser Leben spricht und was Auswirkungen hat. Danke, dass du die Macht hast und ja wirklich das auch gerne willst, dass jeder was ganz Persönliches mitnehmen kann. Danke, dass du jede Situation kennst von jedem Einzelnen, der jetzt hier sitzt. Danke, dass du weißt, was nötig ist und was es einfach braucht. Und so wollen wir dich darum bitten, dass du in unser Leben sprichst. Amen. Ich lese Johannes 4 ab Vers 31. In der Zwischenzeit baten ihn die Jünger und sprachen: Rabbi, iss! Er aber sprach zu ihnen: Ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander: Hat ihm wohl jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen: Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe. Sagt ihr nicht: Es sind noch 4 Monate und die Ernte kommt? Siehe, ich sage euch: Erhebt eure Augen und schaut die Felder an, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Der erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit beide, der sät und der erntet, zugleich sich freuen. Denn hierin ist der Spruch wahr: Einer ist es, der sät, und ein anderer, der erntet. Ich habe euch gesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Aus jener Stadt aber glaubten viele von den Samaritern an ihn um des Wortes der Frau willen, die bezeugte: Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Und er blieb dort 2 Tage. Und noch viele mehr glaubten um seines Wortes willen. Und sie sagten zu der Frau: Wir glauben nicht mehr um deines Redens willen, denn wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Heiland der Welt ist. Soweit der Bibeltext. Ganz kurz zum Einsortieren oder dass wir uns wieder reinfinden in die Situation. Johannes 4, das Kapitel beginnt, dass der Herr Jesus wieder von Judäa nach Galiläa zieht oder ziehen will. Und um diesen Weg zu nehmen, steht in Vers 4, musste er durch Samarien reisen. Und an einer Stadt Sichar begegnet er an dem Jakobsbrunnen der Frau. Davon hatte der Tom berichtet in der Predigt vor 2 Wochen. Und diese Begegnung, dass die Frau mit dem Herrn Jesus redet, ist hier noch im Gange. Und die Frau in Vers 28 lesen wir in Johannes 4, da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging in die Stadt. Aber in der Zwischenzeit waren eben die Jünger schon gekommen und haben den Herrn Jesus gesehen, wie er mit dieser Frau redet. Und jetzt kommt dann diese Situation, da kommen einerseits die Menschen aus der Stadt sicher aus der Stadt heraus und kommen auch zu diesem Brunnen, aber hier steht jetzt: Inzwischen baten ihn die Jünger: Rabbi, iss. Und ich habe mir überlegt, was soll das, wie ist die Situation entstanden? Rabbi, iss. Die Jünger, die sind vielleicht irritiert oder verstört oder vielleicht auch entsetzt. Sie kommen zu diesem Brunnen wo der Herr Jesus sitzt und sehen ihn mit dieser Frau da reden. Erstens ist es ja schon mal nicht üblich gewesen und eigentlich ein No-Go, dass ein Lehrer so einfach so eine Frau anspricht. Und dann auch noch jetzt der Herr Jesus spricht mit dieser Frau, die ja aus Samaria ist. Also Juden und Menschen aus Samaria, die haben überhaupt nicht miteinander Kontakt gehabt und haben es eigentlich immer, wenn es ging, vermieden. Und so sehen jetzt die Jünger da diese Situation, kommen in diese Situation hinein und fragen kein einziges Wort. Es steht vorher in Vers 27, unterdessen kamen seine Jünger und sie wunderten sich, dass er mit einer Frau redet, doch sagte niemand, was fragst du oder was redest du mit ihr? Sie haben das einfach so stehen lassen, haben das nicht kommentiert. Stattdessen kommt der Kommandoruf, Rabbi, iss! Wie ist es zu verstehen? Einerseits verständlich. Sie haben gemerkt, sie waren mit dem Herrn Jesus den ganzen Tag unterwegs. Er war müde, das steht auch vorher in Vers 6. Da steht, weil Jesus müde war von der Reise, setzte er sich also an den Brunnen. Es war um die 6. Stunde. Also der Tag war fast vorbei, es war kurz vor Sonnenuntergang und sie sind den ganzen Tag wahrscheinlich da gereist. Und jetzt war der Herr Jesus müde und die Jünger sicherlich auch, erschöpft und hungrig. Und dann sind die Jünger in die Stadt gegangen, haben Essen eingekauft und kommen zurück. Und jetzt geht's dran zu Vesperen, ja, richtig schöne Brotzeit. Und jetzt redet der da mit einer Frau. Und dann auch noch mit einer Frau aus Samaria. Und da sind sie entsetzt, verwundert, irgendwie irritiert. Und da haben sie das Gefühl, jetzt müssen wir mal unserem Lehrer mal wieder zeigen, was hier Sache ist, was jetzt richtig dran ist. Jetzt geht es erstmal dran, was zu essen. Alles andere kann warten. Vielleicht war das auch mit dem Herrn Jesus so abgestimmt. Ihr geht mal einkaufen, ich ruhe mich hier ein bisschen aus und danach gibt es lecker Essen für alle und dann können wir uns alle ausruhen. Und jetzt kommt da sowas dazwischen. Irgendwas durchkreuzt den Plan. Vielleicht war es aber auch einfach nur eine Verlegenheit der Jünger, weil sie mit der Situation nicht umgehen konnten, dass der Herr Jesus alle Sitten und Gebräuche völlig ignoriert und jetzt trauen sie sich einfach nichts dazu zu sagen, weil sie wollen irgendwie aus dieser unangenehmen Situation einfach raus und peinlich berührt und verunsichert und vielleicht wollen sie ablenken und sagen, komm, iss erst mal was. Andererseits erklärt es aber auch vielleicht einfach die Sicht der Jünger aus ihrer Welt und dem, was sie erlebt haben. Und so kommen sie in eine Situation hinein und haben überhaupt kein Gespür dafür, was hier gerade passiert. Sie platzen in eine Stimmung hinein und merken gar nicht, wie sie mit ihrer Sicht der Dinge überhaupt nicht da hineinpassen. Sie haben Vorfreude auf die Mahlzeit, wollen sich ausruhen und jetzt sehen sie da den Herrn Jesus und der ist überhaupt gar nicht hungrig. Er sagt, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Ja, die Reaktion der Jünger zeigt eindeutig, dass sie aus einer anderen Welt kommen. Die denken, hä? Hat dem jemand was gegeben? Wo hat er jetzt das Essen hergekriegt? Da wird deutlich, dass sie einen gravierenden Unterschied gibt zwischen der Wahrnehmung und Sicht der Jünger und der von dem Herrn Jesus. Er war und ist Gottes Sohn, obwohl er auch ganz Mensch war in dieser Situation. Aber die Tiefe und Weite der Bedeutung von Jesus' Aussagen gehen weit über das hinaus, weit über das Jetzt und Hier. An dem Jakobsbrunnen damals ging es nicht einfach nur um eine Brotzeit am Abend. Es ging um weit mehr. Johannes schreibt in seinem Evangelium mehrfach von solchen Situationen, in denen der Herr Jesus im Gespräch mit Menschen Aussagen trifft, die Menschen irgendwie missverstehen. Oder zumindest die Tragweite dieser Aussage nicht verstehen können. Zwei Beispiele, einmal aus Johannes 2. Da steht in Vers 19 und 20, Jesus antwortete ihnen, brech diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Da sagten die Juden, dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufbauen? Er aber sprach vom Tempel seines Leibes. Die Juden, die haben das nicht verstanden. Die Jünger haben es zwar noch nicht sofort, aber dann im Nachhinein, als der Jesus auferstanden ist, verstanden und geglaubt, das steht in dem Vers 22 in Johannes 2, als er dann von den Toten auferstanden war, dachten seine Jünger daran, dass er das zu ihnen gesagt hatte und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte. Also das war auch eine Situation, wo die Menschen irgendwie die nicht verstanden haben, was er da sagt. Genauso in Johannes 3, in der Situation, in dem Gespräch von dem Nikodemus mit dem Herrn Jesus, da sagt Jesus in Vers 3, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Der Nikodemus, der hat das nicht verstanden. Und im weiteren Verlauf des Gesprächs erfahren wir nicht, ob der Nikodemus das mit der Neugeburt wirklich verstanden hat. Man kann es schon vermuten. Aber auf jeden Fall hat er die Dimension dieser Aussage nicht verstehen können. Oder auch später in Johannes 7, da lesen wir, Johannes 7, Vers 33 bis 35, da sagt Jesus zu ihnen, ich bin noch eine kleine Zeit bei euch. Und dann gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen und nicht finden. Und wo ich bin, könnt ihr nicht hinkommen. Da sagten die Juden zueinander, wo will er hingehen, dass wir ihn nicht finden können? Will er zu den Zerstreuten oder den Griechen gehen und die Griechen lehren? Auch da haben sie nicht verstanden, was er meint. Genauso in Johannes 8, Vers 21, da steht, deshalb sagt Jesus wieder zu ihnen, ich gehe weg und ihr werdet mich suchen und in eurer Sünde sterben. Wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Da sagten die Juden, will er sich denn selbst töten, dass er sagt, wohin ich gehe, da könnt ihr nicht hinkommen? Also, immer wieder ist es im Johannesevangelium, sind es Situationen, so wie hier, dass einfach Menschen die Aussagen von dem Herrn Jesus echt nicht verstehen, dass sie es nicht überblicken, was er sagt, und da ihnen einfach die Tragweite nicht klar ist. Und genauso wenig verstehen hier im Text die Jünger, was er da sagt. Von welchem Essen redet er? Wer hat ihm da was organisiert, als wir einkaufen waren? Und dann sagt er in Vers 34, meine Speise ist es, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Eine Erinnerung an die Stelle aus 5. Mose 8. Schlagen wir das kurz auf. 5. Mose 8. Da steht 5. Mose 8, Vers 2. Denke an den ganzen Weg, den dich der Herr, dein Gott, diese 40 Jahre in der Wüste geleitet hat, indem er dich demütigte und dich prüfte, damit kund würde, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das du und deine Väter nicht gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern vor allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Da ist der Bezug zu dieser Speise. Das Wort, dass man nicht vom Brot allein lebt, sondern aus dem Wort Gottes, zitiert der Herr Jesus selber auch in den Stellen, die wir lesen in Matthäus 4 und in Lukas 4, wo er von dem Teufel versucht wird. Genau das sagte ihm dort auch. Nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort Gottes. Und hier sagt er, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Ja, schön und gut. Aber realistisch betrachtet ist es doch so, dass die Nahrungsaufnahme zwangsläufig nötig ist. Und wenn man schon müde und erschöpft ist, dann sollte man doch gefälligst auch was essen. Obwohl er ja Gott war, war er auch vollständig Mensch. Mit menschlichen Bedürfnissen, also musste er auch essen und trinken. Absolut richtig. Aber ging es in dieser Stunde um Leben und Tod? Also war der menschliche Tod des Herrn Jesus zu erwarten, wenn er nicht unmittelbar jetzt was zwischen die Zähne bekommt? Wohl eher nicht. Aber für die Frau ging es um Leben und Tod. Der Herr Jesus sagt, er will den Willen dessen tun, der mich gesandt hat. Was ist das, dieser Wille Gottes? In Johannes 6, Vers 40 steht, denn das ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass wer den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und in 1. Timotheus 2, Vers 3 und 4 lesen wir auch davon, der Wille Gottes ist es, dass alle Menschen gerettet werden. Und das war der Grund, weshalb der Herr Jesus durch Samaria ziehen musste. Denn es steht ja explizit da, Johannes 4, Vers 4, er musste aber durch Samaria reisen. Von der Historie und von der eigentlichen Sicht würde man menschlich sagen, also um von Judäa nach Galiläa zu gelangen, musste er unbedingt versuchen, irgendwie um Samaria drumherum zu kommen, damit er eben nicht durch Samaria reisen muss. Aber er musste durch Samaria ziehen, weil es Gottes Wille war. Hier in Samaria waren Menschen, die gerettet werden konnten. Diese eine Frau, aber noch viel mehr Menschen aus Sichar glaubten, wurden gerettet. Und das macht den Herrn Jesus so glücklich und so satt, dass er das Essen für den Moment nicht mehr so wichtig nimmt. Da konnte die Brotzeit schon mal eine Stunde warten. Was machen wir jetzt in unserem Leben mit so einer Stelle? Kleine Anwendung für dich und mich, vielleicht geht es nicht immer nach deinem Plan, nach deinen Vorstellungen, sondern Gott hat einen Plan. Und so bist du und ich immer wieder herausgefordert, die Perspektive, die ich so habe, die Sicht der Dinge zu hinterfragen und sie mit Gottes Plänen abzugleichen. Es gilt, sensibel zu bleiben oder zu werden für seine Sicht der Dinge. Er ist es, der den Überblick hat und nicht ich. Und wenn du seinen Weg manchmal nicht verstehst und sein Eingreifen vielleicht vermisst oder erwartest, oder du erwartest, dass Dinge anders laufen müssten, weil du dir doch schon eine Strategie überlegt hast für den Tag oder für die Woche oder vielleicht für das nächste halbe Jahr oder Jahr, muss ich mich gleich wieder aufregen, weil mir irgendwas nicht passt? Bist du genauso wie ich dann immer in der Gefahr zu versuchen, selbst was in die Hand zu nehmen, das Problem zu lösen oder die Dinge einfach selber zu regeln? Und auch da gilt die Frage, was ist deine Speise? Wovon ernährst du dich? Der Jesus konnte sagen, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Ja, toll, ne? Der Herr Jesus war ja schließlich Gottes Sohn und als Gott, da war es klar, sein Wille stimmt völlig überein mit dem seines Vaters, ist ja einfach für ihn. Nein, er war auch vollkommen Mensch und es war auch nicht einfach für ihn. Wir lesen an einer ganz anderen Stelle, dass er an dem, was er litt, den Gehorsam lernte. Er hat auch Gehorsam gelernt. Aber wie gehst du mit Situationen um, die dich stutzig machen, die dich verwundern oder vielleicht auch verärgern, so wie hier bei den Jüngern? Sagst du dann auch, Rabbi, iss!
Also gibst du Gott Ratschläge und sagst, so müssen wir jetzt weitermachen. Da ist der Weg, das Problem ist da, bitte mach das und jetzt kommt dann das. Ohne überhaupt nachzufragen, was ist jetzt eigentlich sinnvoll dran? Vielleicht platzt du auch in eine Situation hinein, wo du einfach die Augen nicht hast für Dinge, die Gott aber sieht. Deswegen die Herausforderung für uns alle, neu zu überdenken. Ja, wir wissen alle, Gottes Wille ist, dass alle Menschen gerettet werden. Und doch ist es manchmal so, dass unser Wille so sehr in den Vordergrund rückt oder dass wir, weil wir einfach die Situationen und Wege unseres Herrn, die viel höher sind als unsere Gedanken, einfach nicht verstehen. Und dann gilt es wieder neu, ihn zu fragen und auch zu sagen, Herr, hilf mir, ich habe jetzt echt das Problem und würde es gern loswerden, aber sag du doch, was sollen wir jetzt tun? Gedankensprung, wir gehen weiter zu Vers 35. Da steht, sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte. Seht, ich sage euch, macht eure Augen auf und seht auf die Felder, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Und wer erntet, der empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sie sich miteinander freuen, der, der sät und der, der erntet. Denn hier ist der Spruch wahr, der eine sät, der andere erntet. Ich habe euch gesagt zu ernten, ich habe euch gesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit hineingekommen. Manche Ausleger sagen zu dieser Stelle, dass der Herr Jesus da so auf die Felder zeigt, auf die und sagt, schaut mal da, die Felder sind schon weiß zur Ernte, dass damit zu verstehen ist, dass vielleicht wirklich die, da kamen ja in der Situation gerade die Menschen aus Sichar zu ihm an den Brunnen und dass dieser zwischen den Feldern durchgegangen sind und mit ihren, wie heißen diese, ich weiß nicht, Kufia oder so ähnlich, wisst ihr das, diese Kopfbedeckung von den arabischen Männern, diese weißen, also auf jeden Fall gibt es solche weißen, sonnenschutzartigen Kopfbedeckungen und dass das gemeint sei, weiß zur Ernte, da kommen dann schon die Köpfe da durch die Felder. Das ist für mich ein bisschen, meiner Meinung nach, weit hergeholt. Klar ist, dass hier auch wieder eine Bedeutung hinter dieser direkten Sicht der Felder ist. Also das ist nicht direkt gemeint, nur hier sind jetzt Felder, die man abernten kann, weil er sagt ja, sagt ihr nicht, in 4 Monaten kommt die Ernte, also die hätten da jetzt an dem Feld nichts ernten können. Ja, da waren der Reifestand der Frucht war noch gar nicht so. Aber was sagt der Herr Jesus? Wartet nicht, bis ihr meint, irgendwann mal seid ihr vielleicht in der Lage, dass ihr mal eventuell unter Umständen möglicherweise vielleicht jemand ansprechen könnt, ob er nicht auch was mit dem Herrn Jesus zu tun haben will. Ja, ihr versteht, was ich meine. Dass wir so schüchtern sind, dass wir nicht reden von unserem Herrn. Und die Jünger waren hier in der Situation, ja, die waren in Samaria, hallo, da redet man nicht mit Menschen. Ja, wir wollen einfach weiterziehen. Wir haben einen Plan, es gibt wichtige Dinge zu tun und jetzt geht es hier einfach. Nein, sie sollten genau hier in der Situation verstehen, was der Herr Jesus meint und was sein Wille ist, nämlich der Wille des Vaters, Menschen zu retten. Hier in Samaria war es nicht einfach nur schnell durchgehen, Augen zu und durch, sondern Augen auf und schauen, hier sind Menschen, die wirklich bereit sind für das Evangelium, die bereit sind, an den Herrn Jesus zu glauben. Und so gilt es auch für uns. Nicht, dass wir jetzt, ja, jetzt haben wir ja Evangelisation hinter uns, ja, puh, irgendwann vielleicht kommt mal wieder Evangelisation, aber bis dahin, also ich sag gar nichts. Ja. Nein, natürlich sollen wir auch offen sein dafür, wenn Leute irgendwie im Gespräch, dass wir auch von unserem Glauben reden, dass wir Mut haben, offen zu sein und aber auch die Augen offen haben, Menschen zu sehen, dass wir nicht immer einfach nur an den Situationen vorbeihechten in unserem Alltag, sondern auch lernen, da die Augen offen zu haben, auf Menschen zuzugehen, die vielleicht wirklich nur noch ein Gespräch brauchen und dann auf dem Weg sind, an den Herrn Jesus zu glauben. Was anderes kommt aber auch in dieser Stelle sehr deutlich zum Ausdruck, dass hier verschiedene Arbeiten angesprochen werden, der Seemann und der erntet, also der sät und der erntet. Und dass der Spruch wahr ist, der eine sät und der andere erntet. Also wir müssen uns nicht diesen Stress antun und dieses innere, ich muss jetzt irgendwie Menschen zu Gott führen und dann muss ich erst für sie beten, dann muss ich mit ihnen reden, dann muss ich mit ihnen einen Kurs machen und dann und so weiter. Es ist einfach nur so, wie wir als Christen leben, sollen wir in unserer Umgebung wirken und dann ist es vielleicht nur ein kleiner Mosaikstein. Da haben schon viele andere vorgearbeitet, so wie war es bei den Jüngern hier. Ihr seid in die Arbeit hineingekommen, die andere gemacht haben. Ihr dürft jetzt ernten. Das ist aber noch eine andere Sicht, die man haben kann. Wenn jetzt dann es so schön ist und sich Menschen bekehren und zu Gott finden, dann sollte man nicht sagen, haha, ja, das habe ich ja toll hingekriegt. Und guck mal, was ich da alles getan habe. Nein, es ist nicht dein Verdienst. Es ist manchmal viele Jahre, wo Menschen immer wieder Hinweise kriegen und dann gibt es irgendwann die Situation, wo sie sich bekehren. Und insofern ist es natürlich toll, wenn sich Menschen bekehren. Aber das ist keinesfalls unser Verdienst oder etwas, wo wir sagen, wir können das hinkriegen oder wir können es von vorne bis hinten begleiten, sondern das ist oft, dass wir gar nicht den Überblick haben und deswegen sollen wir uns auch nicht entmutigen lassen, wenn wir denken, ach ja, jetzt habe ich da wieder was gesagt oder auch da einen Einsatz mitmachen oder hier wieder was, aber ich weiß ja, irgendwie kommt da nichts bei rum. Das ist nicht unser Auftrag und das soll uns nicht demotivieren, sondern auch hier ist die Situation so, einer sät, ein anderer erntet. Und dann in Vers 39 heißt es, es glaubten aber viele der Samariter aus dieser Stadt an ihn um der Rede der Frau willen. Ja, was hat die denn gesagt? Du musst erst erkennen, wie schlecht du bist, dann musst du dies und das tun und dann eventuell kannst du gerettet werden, aber vorher musst du noch ein paar Regeln befolgen, dann musst du in die Freikirche kommen, musst dich taufen lassen und musst dann noch hier. Natürlich nicht. Die Frau hat einfach nur gesagt, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Die hat keinen tollen Vortrag gehalten, die hat nichts Besonderes erzählt. Sie hat einfach nur Zeugnis abgelegt davon, was der Herr Jesus an ihr verändert hat. Insofern auch mutmachend für uns. Wir brauchen natürlich sinnvoll, sich vorzubereiten und auch ein Konzept zu haben. Aber es geht nicht darum, dass es ein Konzept gibt, sondern es geht darum, dass wir auf den Herrn Jesus hinweisen, dass wir ihn groß machen und dass wir einfach nur bezeugen, wir gehören auch zu dem. Der hat mir geholfen, der hat meine Schuld bezahlt und ich bin frei. Und was ich so besonders finde, das, was hier in den Versen rauskommt am Schluss, dass erst die Samariter glauben, weil sie das sagt, aber dann kommen sie zum Herrn Jesus und was passiert dann? Dann glauben sie, weil sie ihn selber gesehen haben und gehört haben. Und das Beeindruckende finde ich, ein kleiner Nebenaspekt nur, aber das, was die Frau gesagt hat, hat sie jetzt nicht total verstört. Hat gedacht, hä? Die hat aber was ganz anderes erzählt. Jetzt sagt der wieder so. Das heißt, das, was der Herr Jesus sagt und was die Frau gesagt haben, das passte auch zusammen. Und so ist es auch wichtig, dass wir eben das, was wir reden, dass das in der Bibel fundiert ist, dass das Bibeltext ist, und dass es nicht irgendwelche Theologie oder irgendwas dazukommt, was wir da reinmischen, um irgendwelchen Leuten zu gefallen oder weil wir meinen, dass wir so toll reden können, sondern dass es darum geht, auf den Herrn Jesus hinzuweisen und Menschen mit ihm in Kontakt zu bringen. Das ist das Entscheidende. Und zum Schluss will ich nur noch ganz kurz diese schöne Aussage, die die Menschen da treffen, noch dazu was sagen. in Vers 42, wir glauben jetzt nicht mehr aufgrund deiner Rede, denn wir haben es selbst gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Christus ist, der Heiland der Welt. Beeindruckend, was diese Menschen da in dieser kurzen Zeit verstanden haben. Und ja, aber was heißt das, dieser Heiland der Welt? Es ist der Heiland der Welt. Es gibt nur diesen einen, der Schuld wegnehmen kann. Aber es ist auch der Heiland der Welt. Er kann nicht nur Schlimmeres verhindern und so wirken, dass, naja, was ein bisschen kaputt gegangenes Leben wieder so halbwegs zusammenfrickeln, er kann wirklich heil machen. Er kann dich heilen von Schuld, von Sünde und zwar komplett, was wir manchmal nicht überreißen oder nicht glauben wollen, aber es ist so. Er kann uns heiligen, heil machen, für Gott angenehm machen. Das hat er getan, indem er am Kreuz für dich und mich gestorben ist. Und dann ist er nicht nur der Heiland der Juden oder der Samariter, sondern Heiland der Welt. Das ist den Menschen aus Samaria da absolut klar geworden. Es ist nicht nur, dass es für uns ist, es ist für jeden Menschen, der das Angebot annehmen will. Heiland der Welt. Für jeden, der ja sich eingesteht, dass er selbst nicht zurechtkommt und sein Leben so nicht weiterleben will und kann, der darf annehmen, was der Herr Jesus anbietet, das Leben, das ewige Leben bekommen, wenn er seine Schuld bekennt und sich ja an ihn wendet und ihn um Rettung bittet. Und das ist einfach eine, ja, unglaubliche Aussage, was die getroffen haben hier. Und wie gesagt, der Herr Jesus war 2 Tage bei denen. Also die haben echt ganz schön was, sicherlich viel gehört, aber auch einfach da viel verstanden und haben da den Blick geöffnet bekommen, wie weitreichend wirklich die Wirkung vom Herrn Jesus ist und dieser Christus, dass der wirklich der Heiland der Welt ist, mit dem sie da reden. Kurz zusammengefasst, heute eine Situation, wo die Jünger den Herrn Jesus sehen, wie er mit einer Frau redet, was für sie völlig absurd war, wo sie sagen, wie kann das sein? Und sie trauen sich nichts zu sagen. Ich hoffe, es gibt keine Situation in deinem und in meinem Leben, wo wir uns irgendwie scheuen, Gott damit zu konfrontieren und zu sagen, hä, was soll das? Bleib ehrlich vor Gott, sag ihm alle deine Fragen und auch wenn du meinst, du verstehst ihn nicht, ja, dann sag ihm das und bleib nicht stumm und geh deinen Weg weiter oder mach irgendwelche Vorschläge, die dir in den Kopf kommen oder wie du denkst, dass es weitergehen soll. Und überdenke neu, was dein tägliches Leben ausmacht, was deine Speise ist, wovon du dich ernährst und was dein Lebensziel ist. Und wir haben von dieser Ernte, die der Herr Jesus anspricht, gelesen, von den Menschen, die eben sehen und von denen, die ernten, dass das nicht derselbe ist, dass es unterschiedlich ist, dass es ganz viele verschiedene Bereiche gibt, wo man nicht sich stressen muss, alles zu erreichen, sondern wo man einfach nur sein Leben mit Gott leben kann und soll und davon bezeugen soll, ohne zu meinen, man muss alles selber machen. Und dass wir, so gut es möglich ist, auch mit dem, was wir reden, mit dem, was wir erzählen, anderen Menschen, aber auch untereinander, dass wir Wegweiser sind auf den Herrn Jesus hin, dass wir von dem, was wir reden, was wir lesen, dass es einfach da zu sehen ist, da lebt jemand mit dem Herrn Jesus, mit Gott. Und wenn dann unsere Rede mit dem sich deckt, was man in der Bibel findet, dann ist es einfach wunderbar, wenn das zum Segen führt und dadurch andere Menschen auch erleben und ja, die Erfahrung machen, dass es einen Heiland der Welt gibt, der ihr Retter werden kann und will. Amen.